Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Durch den Brexit ist de facto eine neue Grenze entstanden zwischen Großbritannien und Nordirland. Das führt jetzt zu Spannungen auf der irischen Insel und die Hintergründe dazu beleuchten wir gleich. In Portugal ist die Corona-Lage dramatisch. Vor allem die mutierte Variante des Virus breitet sich im Land rasant aus. Und ab heute hilft dort auch die Bundeswehr. Die USA sind ein wichtiger Partner für die Ukraine. Damit das so bleibt, wirbt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky um die Gunst seines amerikanischen Amtskollegen. Auch dazu später mehr. In den letzten Wochen ist es etwas ruhiger geworden um den Brexit, aber das ist vorbei. Gestern wurde bekannt, dass Nordirland und die EU ihre Zollkontrollen an nordirischen Häfen vorerst einstellen, weil ihre Beamten bedroht und eingeschüchtert wurden. Damit rückt ein Problem wieder ins Bewusstsein, das mit dem Brexit-Abkommen eigentlich gelöst werden sollte. Um den Frieden und auch den EU-Binnenmarkt auf der irischen Insel zu schützen, wurde nämlich eine de facto Grenze errichtet zwischen der britischen Hauptinsel und Nordirland. Das heißt, Waren, die von Großbritannien nach Nordirland eingeführt werden, müssen vom Zoll kontrolliert werden. Eine komplizierte Lösung ist das, die das Ergebnis der komplizierten Brexit-Verhandlungen ist. Und eine Lösung, die von nordirischen Unionisten strikt abgelehnt wird. Die wollen sich nämlich eng an London binden. Der politische Druck in Nordirland steigt also und deswegen schalten sich heute Vertreter der britischen Regierung und der EU zusammen, um nach Lösungen zu suchen. Dazu jetzt Fragen an den Journalisten Martin Alliot, der in Irland wohnt und die Politik in der Region schon lange beobachtet. Guten Morgen, Herr Alliot.
Guten Morgen, Herr Rother.
Herr Alliot, geben Sie uns doch bitte kurz eine Einschätzung der Lage. Wie gefährlich sind die Spannungen aktuell in Nordirland?
Es brodelt vorläufig weitgehend unter der Oberfläche von Seiten protestantischer, unionistischer Aktivisten. Es handelt sich um Wandschmierereien, um die Verbreitung von bedrohlichen Gerüchten. Gestern wurden ein paar Dutzend Maskierte in Ostbelfast beobachtet, die ihre Muskeln spielen ließen. Aber die nordirische Polizei teilte uns gestern mit, sie habe vorläufig keine Hinweise darauf, dass organisierte paramilitärische Verbände der Protestanten hinter diesen Drohungen stünden. Nach Ansicht der Polizei handelt es sich also eher um Hitzköpfe und Einzelkämpfer.
Worum geht es denn hier Ihrer Einschätzung nach? Ist das eine politische Krise, also hängt das mit dem Nordirland-Konflikt zusammen? Oder ist das in erster Linie eine wirtschaftliche Krise wegen der Zollkontrollen?
Die Zollkontrollen sind der Auslöser, aber die wirtschaftlichen Engpässe, die das Protokoll und die von Ihnen erwähnten Kontrollen mit sich gebracht haben, sind letztlich marginal und betreffen eher die Auswahl von gewissen Frischwaren in den Regalen als eine Versorgungskrise. Politisch ist die Sache wesentlich brisanter, denn der Brexit war immer auch leider ein weiteres Schlachtfeld zwischen Unionisten und Nationalisten, Protestanten und Katholiken in Nordirland. Und gestern Abend hat die Democratic Unionist Party, die größte Partei von Ministerpräsidentin Arlene Foster, die Temperatur ziemlich drastisch erhöht, indem sie eine Kampagne gegen das gesamte Nordirland-Protokoll, also diese Regelungen, diese Sonderregelungen für Nordirland ankündigte und drohte, die Beziehungen Nordirlands mit der Republik könnten nicht einfach normal weiterlaufen, weil ja die Republik die geistige Mutter dieses Nordirland-Protokolls sei. Und das ist eine politische Eskalation mit ungewissem Ausgang. Heute Morgen wollen Foster und Boris Johnson, der britische Premierminister, miteinander darüber telefonieren.
Letzte Woche stand ja kurz die Drohung der EU im Raum, Impfstoffexporte zu kontrollieren und damit auch Grenzkontrollen auf die irischen Inseln in Kauf zu nehmen. Genau das, was ja also verhindert werden soll. Das ist jetzt erstmal vom Tisch. Die EU-Chefin Ursula von der Leyen hat gestern sogar die, Zitat, volle Verantwortung für den Vorgang übernommen. Hat das die Spannungen dennoch befeuert?
Oh ja, ganz eindeutig. der Fauxpas der Kommission hat den protestantischen Scharfmachern in meinen Augen unnötig Munition geliefert. Und das geschieht eben in der Absicht der Republik Irland und der EU, bösartige Absichten zu unterstellen. Und das bildet den Hintergrund.
Wie blickt denn Dublin, also die Republik Irland und das EU-Mitglied Irland, wie blickt das auf die Situation?
Dublin ist also ordentlich besorgt, denn mit dieser Regelung sollte ja der Wirtschaftsraum auf der Insel Irland bewahrt werden und eine Binnengrenze vermieden werden. Wenn aber nun Nordirland möglicherweise zum Einfallstor für unkontrollierte Warenströme aus einem Nicht-EU-Land, nämlich Großbritannien, wird, dann riskieren irische Exporteure, dass ihre eigenen Waren bei Ankunft in, sagen wir, Rotterdam oder Cherbourg als Güter aus Drittländern kontrolliert werden müssen, weil man eben diesen Sicherungs- und Kontrollmechanismen zu Recht nicht mehr traut. Dublin hat also neben der Sorge um den Frieden in Nordirland durchaus auch egoistische Motive.
Wir haben verschiedene Player, Nordirland, die irische Regierung, die EU, natürlich Boris Johnson und London. Können Sie uns noch ganz kurz sagen, wer hier welche politischen Ziele hat?
Ich glaube, dass Boris Johnson aus reinen politischen, opportunistischen Gründen diesem Scheidungsabkommen und dem Nordirland-Protokoll im Oktober 19 zugestimmt hat. Die DUP, diese Partei von Arlene Foster, ist unter Druck von Scharfmachern, die ihre britische Identität bedroht sehen wegen dieser Kontrollen. Sie selbst ist nicht unumstritten und nun bezeugen wir letztlich eine klassische Politik der DUP nach dem Vorbild ihres Stammvaters Ian Paisley. Man verurteilt zwar Gewalttäter, aber übernimmt deren Forderungen und macht sie zu den eigenen.
Einschätzungen und Informationen waren das von Martin Alliot. Wir sprachen über die neuesten Spannungen in Nordirland. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
Auch auf dem deutschen Gesundheitssystem lastet erheblicher Druck. Dennoch sind wir überzeugt, dass in diesen Zeiten Solidarität unverzichtbar ist. Mit diesem Statement auf Twitter hat die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nochmal untermauert, dass Deutschland Portugal helfen will bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Konkret heißt das, die Bundeswehr schickt heute ein medizinisches Team und Material nach Portugal. Die Regierung in Lissabon hat nämlich um Hilfe gebeten, denn die Infektionslage im Land ist dramatisch. Etwa die Hälfte aller Corona-Todesfälle ereignete sich im Januar und die mutierte Variante des Virus greift stark um sich. Wie konnte es soweit kommen und was heißt das für den Alltag in Portugal? Dieser Frage ist Thilo Wagner für uns nachgegangen.
Nuno Nascimento macht eine Flasche von seinem selbstgebrauten Bier auf. Vor ein paar Jahren hat Nascimento angefangen, das Bier im ehemaligen Weinkeller seines Großvaters herzustellen. Mittlerweile hat er eine eigene kleine Brauerei. Das Bier verkauft er an lokale Restaurants und in seiner eigenen Bar in der Altstadt von Sintra. Die ehemalige Königsresidenz westlich von Lissabon ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen Portugals. Doch seit der Pandemie steht alles still.
Villa de Sintra, neste momento, parece uma Villa Fantasma.
Sintra ist zurzeit wie eine Geisterstadt. Es gibt dort keine Leute, keine Touristen. Fast alle Geschäfte haben sich auf Touristen konzentriert. Die Läden, die Restaurants, die Ferienwohnungen. Der Tourismus war auf der einen Seite gut, aber er hat auch das normale Leben aus der Altstadt verdrängt. Und das spüren wir jetzt sehr. Der Tourismus erlebt in Portugal seine schwerste Krise seit Jahrzehnten. Die Zahl der Übernachtungen von Reisenden ist im letzten Jahr um 60% eingebrochen und auf den Stand von 1993 zurückgegangen. Darunter leidet das ganze Land. Die Wirtschaft brach im vergangenen Jahr um 7,6% ein. Das macht auch Nuno Nascimento große Sorgen. Seine Bar hat der 41-Jährige vor knapp 3 Wochen schließen müssen, als der Lockdown eingeführt wurde. Seitdem sind auch Restaurants, Geschäfte und Museen geschlossen. Die Schulen wurden eine Woche später dicht gemacht. So will die portugiesische Regierung die sehr hohen Zahlen von Neuinfektionen in den Griff bekommen. Kein anderes Land in Europa verzeichnet zurzeit so hohe Infektionszahlen und Todesfälle, gemessen an der Bevölkerung, wie Portugal. Schuld daran trägt zum Teil auch die portugiesische Regierung, weil sie an Weihnachten keine strengeren Maßnahmen verhängte. Das sagt João Paulo Gomes, leitender Wissenschaftler an Portugals führendem Gesundheitsinstitut Ricardo Jorge.
Foi muito complicado.
Die Regierung stand an Weihnachten vor einer ganz schwierigen Entscheidung. Sie wusste, dass eine Lockerung zu mehr Infektionsfällen führen würde. Aber sie wollte die Wirtschaft schützen und auch die Familientraditionen an Weihnachten und die religiösen Feste bewahren. Die Regierung hat nicht begriffen, wie kritisch unsere Situation bereits war und dass die Entscheidung, keinen Lockdown einzuführen, zu einem explosionsartigen Anstieg führen würde. Genau so kam es dann auch. Aber es gab noch eine weitere Entwicklung. Die britische Virusvariante begann sich in Portugal genau zum Weihnachtsfest stark auszubreiten. Viele portugiesische Migranten leben und arbeiten in Großbritannien. An Weihnachten besuchen sie traditionell ihre Familien in Portugal und einige waren wohl infiziert. Dazu kommt, dass im Monat Dezember auch viele britische Touristen nach Portugal kommen. João Paulo Gomes schätzt, dass mittlerweile 40% der Neuinfektionen in Portugal auf die britische Virusvariante zurückzuführen sind. Die Folge: Das portugiesische Gesundheitssystem stößt an seine Grenzen. Die Auslastung der Krankenhäuser beträgt bereits 95%. In manchen Kliniken in Lissabon liegen dreimal so viele Patienten, wie eigentlich maximal vorgesehen sind. Portugal hat deshalb um Hilfe gebeten. Schwer kranke Patienten sollen demnächst nach Österreich ausgeflogen werden. Und an diesem Mittwoch landet in Lissabon ein Transportflugzeug der Bundeswehr. An Bord ein 26-köpfiges Sanitäterteam, darunter 8 Ärzte, sowie 150 Infusionspumpen und 50 Beatmungsgeräte. Die Bundeswehr soll 3 Wochen in Portugal bleiben. Bis dahin könnte sich die Situation bereits leicht entspannt haben. Die jüngsten Daten über Neuinfektionen weisen darauf hin, dass der Höhepunkt der dritten Welle in Portugal bereits überschritten sein könnte. Harte Wochen stehen dem Land trotzdem noch bevor.
Thilo Wagner berichtete über die Corona-Lage in Portugal. Die Bundeswehr hilft dort ab heute mit Soldaten und Beatmungsgeräten. Gestern Abend hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky 3 oppositionelle Nachrichtensender verbieten lassen. Der offizielle Grund: Sie stellen eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar. Diese Meldung schlägt in der Ukraine hohe Wellen, denn die Kanäle gelten als Sprachrohr einer pro-russischen Partei und ein Putin nahestehender Oligarch, der wird auch damit in Verbindung gebracht. Das Verbot ist also politisch heikel und zeigt, der Konflikt mit Russland schwingt in der ukrainischen Politik fast immer mit. In diesem Konflikt setzt die Ukraine sehr stark auf die Hilfe von den USA. Aber das Verhältnis zwischen beiden Ländern war in den letzten Jahren angespannt. Stichwort Donald Trump und die Ukraine-Affäre. Umso mehr wirbt Zelensky jetzt um die Gunst des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Wie er das macht, berichtet unser Ukraine-Korrespondent Florian Kellermann.
Anfang der Woche vermeldeten die ukrainischen Medien ein erstes positives Signal für die künftigen Beziehungen zu den USA unter Joe Biden. Es gab ein Telefongespräch zwischen dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und seinem neuen Amtskollegen in Washington, Antony Blinken. Anschließend sagte Kuleba im ukrainischen Fernsehsender ICTV: Wir waren uns über etwas Entscheidendes einig, dass unsere strategische Partnerschaft ambitionierter werden sollte. Jetzt werden unsere Experten daran arbeiten, das umzusetzen. Was das konkret heißen soll, sagte Kuleba nicht. Er unterstrich allerdings erneut, dass die Ukraine eine Mitgliedschaft in der NATO anstrebt. Die ukrainische Staatsführung tut einiges dafür, um gute Beziehungen zu Joe Biden aufzubauen. Dafür nimmt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auch Kämpfer im eigenen Lager in Kauf. Am Montag hat die Fraktion seiner Partei, Diener des Volkes, einen Abgeordneten ausgeschlossen, Oleksandr Dubinsky. Er war im vergangenen Jahr mutmaßlich an der Veröffentlichung von Tonbändern beteiligt. Sie sollten beweisen, dass Joe Biden vor Jahren noch als US-Vizepräsident Druck auf die ukrainische Staatsführung ausgeübt habe, in der Absicht, seinen Sohn Hunter zu schützen, der damals in der Ukraine Geschäfte machte. Verwertbare Vorwürfe ergaben sich daraus nicht, aber Donald Trump verwendete das Material dennoch im Präsidentschaftswahlkampf. Der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko erklärt, warum es jetzt zum Ausschluss von Dubinsky kam. Im Januar hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Dubinsky beschlossen. Und Zelensky hat sofort reagiert, so schnell es ging. Dubinsky hat sich gegen den Fraktionsausschluss gewehrt. Aber Zelensky hat deutlich gemacht, er will enge Beziehungen zu den USA. Denn die haben unter Trump stark gelitten. Das hängt vor allem mit einer weiteren Krise zusammen, der sogenannten Ukraine-Affäre. Zelensky war erst einige Monate im Amt, als Trump ihn im Sommer 2019 am Telefon erpresste. Auch da ging es um den Sohn von Joe Biden und dessen ukrainische Geschäfte. Trump wollte das als Wahlkampfmunition nutzen. Der ukrainische Präsident sagte zu, er werde für ein Ermittlungsverfahren gegen Hunter Biden sorgen. Dass diese Episode guten Beziehungen zu den USA unter Joe Biden im Wege steht, glaubt Politikexperte Fesenko nicht. Denn in Bidens demokratischer Partei wisse man, wie schwierig die Lage für Zelensky damals gewesen sei. Trump drohte, Militärhilfe zurückzuhalten. Ich gehe davon aus, dass es in der Mannschaft von Biden und im US-Außenministerium ausreichend informierte Personen gibt. Ich kann nicht erkennen, dass es in der Demokratischen Partei Vorwürfe gegen Zelensky gibt. Zelensky drängte damals nach dem Telefongespräch mit Trump nicht auf ein Ermittlungsverfahren gegen Hunter Biden, entgegen seinem Versprechen. Welche Hoffnungen setzt Kiew in die neue Administration in Washington? Besonders wichtig ist es aus Sicht der Ukraine, dass die USA weiterhin Waffen liefern. Präsident Barack Obama hatte das verweigert, aus Angst, den Konflikt mit Russland nur noch anzuheizen. Erst 2018, unter Donald Trump, bekam die Ukraine unter anderem moderne Panzerabwehrraketen. Im vergangenen Jahr lieferte Washington Waffen im Wert von über 500 Millionen US-Dollar. Manche ukrainische Kommentatoren befürchteten zuletzt, Joe Biden könne zur Politik von Obama, seinem ehemaligen Chef, zurückkehren. Eine unberechtigte Befürchtung, meint Volodymyr Fesenko. Die Praxis hat gezeigt, dass die Position von Obama falsch war. Die Lage in der Ostukraine ist nicht eskaliert. Vielmehr waren die Waffenlieferungen eher ein Faktor, der Russland vorsichtiger agieren lässt. US-Außenminister Blinken deutete bei einer Anhörung im US-Senat bereits an, dass er dies genauso sieht.
Die Ukraine setzt auf Hilfe aus den USA, Florian Kellermann berichtete. Auf der Suche nach politischer Heimat, wie sich die Evangelikalen in den USA neu sortieren müssen, nachdem Trumps Amtszeit zu Ende ist. Das ist gleich Thema mit Christian Röther bei Tag für Tag hier im Deutschlandfunk. Und damit geht auch Europa heute an diesem Mittwoch zu Ende. Ich bin Frederik Röther, sage vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.